Nachhaltig. Ein Wort, das manche schon nicht mehr hören können und andere können davon gar nicht genug kriegen. Nachhaltiges Essen, nachhaltiges Bauen, nachhaltiges Reisen. Mehr und mehr ist auch die Rede von nachhaltigem Finanzieren. Was heißt das? Und wie geht das? Darüber spreche ich mit Karin Bassler. Sie befasst sich seit über 20 Jahren mit nachhaltigen Investments in der evangelischen Kirche. Um mal gleich mit dem Klischee um die Ecke zu kommen, Frau Bassler, eine Pfarrerin, die sich für Finanzen interessiert, gibt's nicht so oft. Woher kommt Ihre Begeisterung fürs Geld?
Ja, das ist in der Tat relativ selten und hat bei mir schon früh angefangen. Und zwar bin ich in einem Lehrerhaushalt aufgewachsen. Da gab es wenig Eindrücke aus der Wirtschaft, aus Finanzmarkt. Und ich habe dann ein Praktikum gemacht, ein halbes Jahr. Also einfach in Form von Arbeiten bei IBM am Band, Akkord und Schicht. Und das hat mich also so beeindruckt, was da passiert, welche Fragen da aufkommen, welche Themen diskutiert werden mit den Kollegen, dass ich mir gesagt habe, also wenn ich Pfarrerin werden will, dann muss ich mit den Menschen reden können über das, was sie eben auch im Bereich Wirtschaft und Berufsleben beschäftigt. Und da will ich genau Bescheid wissen. Und dann habe ich angefangen, erst Volkswirtschaft zu studieren und dann aber den Abschluss als Diplom-Kauffrau zu machen.
Wenn wir jetzt über Nachhaltigkeit sprechen, dann höre ich schon ehrlich gesagt die Stimmen von denjenigen, die sagen, also man kann es auch übertreiben mit der Nachhaltigkeit. Sie, Frau Bassler, sagen, nein, das ist nicht übertrieben, auch beim Geld auf nachhaltiges Anlegen zu achten. Warum?
Es ist im Grunde genommen mit dem Geld auch nicht anders als beim Einkaufen im Supermarkt. In allen den Rollen und Aktivitäten, die wir ausfüllen, haben wir eine Verantwortung zu schauen, wie werden die Produkte hergestellt, die wir kaufen, und eben beim Geld, wie wird es angelegt bei den Banken, denen wir es zur Verfügung stellen. Diese Verantwortung, die können wir zwar ausblenden, aber letztendlich können wir uns davon nicht freikaufen, sondern das ist, denke ich, in unserer vernetzten und globalen Welt haben wir da eben diese Verpflichtung, uns da eben an der Stelle auch drum zu kümmern und genauer hinzuschauen.
Was heißt denn für die evangelische Kirche nachhaltige Finanzierung?
Man macht sich selten klar, dass die Kirchen, also zusammen mit Diakonie und Caritas, der zweitgrößte Arbeitgeber nach der öffentlichen Hand in Deutschland sind. Entsprechend viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben wir auch. Und entsprechend groß sind eben auch diese Pensionsverpflichtungen da an der Stelle. Und dafür müssen eben Rücklagen gebildet werden und diese Gelder werden unter anderem auch am Finanzmarkt angelegt, eben schon seit mehreren Jahrzehnten. Und da war dann ziemlich schnell klar, also die Verantwortung der Kirche endet nicht mit der Frage, wofür geben wir das Geld aus, sondern eben auch, wie legen wir dieses Geld an, was passiert mit dem Geld. Und deswegen haben wir angefangen, 2011 einen Leitfaden rauszugeben, in dem verschiedene Kriterien für solche kirchliche Geldanlage aufgelistet werden. Also Ausschlusskriterien, wo darf das Geld auf keinen Fall angelegt werden, Positivkriterien, was sind die Sektorenbereiche, in die das Geld bevorzugt fließen sollte. Aber es gibt eben auch noch weitere Instrumente, die dann zum Einsatz kommen, wenn das Geld bereits angelegt ist. Wenn ich Aktien kaufe, dann bin ich Miteigentümerin eines Unternehmens und letztendlich bin ich dann auch verantwortlich dafür, was das Unternehmen macht. Und da kann ich mich dann als Eigentümerin, als Aktionärin dann auch mit dem Unternehmen über seine eigene Geschäftspolitik unterhalten und zum Beispiel Missstände dann zur Sprache bringen, die ich aus kirchlicher Sicht jetzt abgeschafft sehen will, im Umweltbereich, im Menschenrechtsbereich, ganz konkret bei Staudammprojekten oder Entwaldung, da dann darauf hinzuweisen, hier, also wir hätten das gerne an der Stelle anders, wir kommen nächstes Jahr wieder, machen Sie uns doch Vorschläge dafür, wie Sie diese Missstände abschaffen.
Lassen Sie uns mal nochmal über die Ausschlusskriterien sprechen. Nochmal ganz konkret, wo ist der Stopp für die evangelische Kirche?
Bei den Unternehmen sind es zum einen Rüstungsgüter, also geächtete Waffen bzw. deren Hersteller sind also komplett ausgeschlossen. Auch Rüstungsgüter im Sinne des Kriegswaffenkontrollgesetzes ist also auch was, was wir eben also sehr eingeschränkt nur unterstützen. Spirituosen, Tabakwaren, kontroverse Formen des Glücksspiels, da greifen die Ausschlusskriterien an der Stelle, aber auch verunglimpfende und erniedrigende Darstellung von Personen, gentechnisch verändertes Saatgut und jetzt eben neuerdings, also im Zusammenhang mit der Klimadebatte, auch Unternehmen, die Kohle oder Öl aus Ölsand und Ölschiefer fördern. Aber wir gucken dann auch hin, also also was Unternehmen, die jetzt nicht in diese Sektoren fallen, wenn die jetzt kontroverse Geschäftspraktiken aufweisen, also wenn da bekannt wird, dass Menschenrechte systematisch verletzt werden, dass Menschen von ihrem Land vertrieben werden, dass es menschenunwürdige Arbeitsbedingungen gibt, Kinderarbeit, aber eben auch Ausschluss von Gewerkschaften, also Arbeitsrechte verletzt werden. Wenn es solche Kontroversen gibt und die Unternehmen reagieren darauf nicht adäquat und bemühen sich nicht, da Abhilfe zu schaffen, auch wenn es um ihre Lieferkette geht, dann ist das für uns auch ein Ausschlussgrund.
Wie sieht's denn aus für jemanden, der eben nicht evangelische Kirche heißt und ist, sondern einfach ein ganz normaler Verbraucher, Bürger und auch nicht Finanzexperte? Wie kann ich denn erkennen, ob mein Geld nachhaltig angelegt ist? Also gibt es da sowas wie Nachhaltigkeitssiegel wie beim Müsli oder beim Kaffee?
Tatsächlich gibt es das. Es gibt ein Forum nachhaltige Geldanlagen. Und das vergibt seit einigen Jahren für Fonds, also für Publikumsfonds, die eben auch offen sind für jeden und jede, entsprechende Prüfsiegel. Also da kann man zum Beispiel schon mal nachschauen, hat der Fonds, den mir mein Bankberater empfiehlt, hat der dieses FNG-Siegel. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr Produkte, die jetzt da sich noch nicht prüfen und siegeln lassen. Und da bleibt mir die Mühe nicht erspart, mich dann wirklich selber mit der Materie zu befassen. Also wirklich den Fondsprospekt anzugucken, zu schauen, steht da was drin zum Thema Ausschlusskriterien? Welche Ausschlusskriterien kommen da vor? Entspricht es meinen Vorstellungen? Und will ich dieses Produkt dann kaufen? Also diesen Abgleich zwischen meinen eigenen Wertvorstellungen und den Vorstellungen von Nachhaltigkeit, die eben in diesem Produkt dann zum Ausdruck kommen, der bleibt mir im Grunde nicht erspart. Also die mündige Verbraucherrolle im Grunde genommen.
Also das heißt, es gibt nicht irgendwo eine Plattform oder eine Seite, wo ich zuverlässige Informationen darüber finde, ob jetzt das Geld bei dieser Bank nachhaltig angelegt wird oder nicht.
Also es gibt nicht die eine Plattform, aber es gibt natürlich also Finanztest, das ist eine Unterorganisation von Stiftung Warentest, da kann man nachschauen. Da gibt es eine ganze Reihe von NGOs und also Nichtregierungsorganisationen und auch Zeitschriftenplattformen, die entsprechend Urteile dann auch abgeben über Finanzprodukte. Aber es gibt da nicht den einen Zugang, sondern man muss sich das tatsächlich auch zusammensuchen.
Was habe ich denn davon, wenn ich nachhaltig investiere? Also klar, ein reines Gewissen, aber muss ich dafür auch in Kauf nehmen, dass ich weniger Gewinn erziele?
Das hat man lange gedacht. Das würde damit einhergehen, dass dann entsprechend die Renditen kleiner sind. Es gibt ganz, ganz viele Studien und auch Metastudien, die diese Studien nochmal ausgewertet haben, die belegen, dass also diese nachhaltige Auswahl bei Wertpapieren, dass die Rendite nicht automatisch schmälern. Das hängt unter anderem damit zusammen, weil das Risiko verkleinert wird. Also wenn ich Nachhaltigkeitsaspekte, Umwelt, soziale Aspekte, die ja auch Risiken sind von der Geldanlage. Wenn ich die mit ins Kalkül ziehe, ist das auch wieder ein materieller Vorteil bei den Finanzprodukten. Das heißt also, wenn ich jetzt eine längerfristige Rendite anstrebe, also auf Jahrzehnte Geld anlege, dann machen sich solche Aspekte wie diese Risikominderung an der Stelle eben dann auch in der Rendite bemerkbar.
Frau Bassler, was beobachten Sie in der Gesellschaft? Also steigt da das Bewusstsein für nachhaltige Finanzierung? Sie sind ja jetzt schon seit über 20 Jahren damit befasst. Oder ist da noch viel Luft nach oben?
Beides. Tatsächlich ist ein stetiger Anstieg gerade zu beobachten. Es waren lang nur die sogenannten institutionellen Anleger, also eben die großen Organisationen, die sich aus den genannten Risikogründen, also vor allem um dieses Thema Nachhaltigkeit gekümmert haben. Aber es ist jetzt auch im Zusammenhang mit Corona zu beobachten, dass das Interesse bei Privatanlegern ganz arg steigt. Das ist also nicht nur Corona zu verdanken. Ich denke, es ist auch grundsätzlich eine neue Generation, die jetzt da auch Verantwortung übernimmt, sagen wir mal, für die Familienvermögen und die jetzt da genauer hinschaut und die eben nicht nur ein gutes Gewissen haben will, sondern die auch tatsächlich sagt, meine Geldanlage ist auch ein Hebel, mit dem ich was bewirken kann, mit dem ich tatsächlich, sagen wir mal, eben ein Unternehmen zu einer nachhaltigeren Wirtschaftsweise bewegen kann und mit dem ich tatsächlich dann auch zu Nachhaltigkeitszielen global was beitragen kann. Weil es geht ja nicht nur darum, was Schlimmes zu vermeiden, sondern es geht wirklich mit nachhaltigen Geldanlagen auch zunehmend darum, was Positives zu bewirken. Und desto mehr diese Zusammenhänge auch deutlich werden, dass es eben nicht nur um ein reines Gewissen geht, also desto interessanter wird wird dieses Instrument natürlich. Und es sind die jungen Leute, es sind oft auch die Frauen, die zunehmend sowas nachfragen und sagen, das kann doch nicht sein, dass Geldanlage nur ein neutrales Gebiet ist, sondern da kann man doch auch genauer hinschauen, genauso wie sonst beim Konsum. Und jetzt eben durch Corona, dass viele sich auch nochmal gefragt haben, ja, was sind denn eigentlich meine Werte, die ich in meinen täglichen Entscheidungen auch umgesetzt sehen will? Und da gehören eben die Geldanlagen auch dazu.